Ich glaube, da müssen wir grundsätzlich die Sichtweise einfach auf das Thema Fehler machen ändern. Also das ist etwas, was der Leistungssport wahnsinnig gut kann. Fehler oder Fehlentscheidungen sind alles irgendwie Treiber, die zu Entwicklung führen. Und ich glaube, wir müssen es manchmal sogar viel mehr begrüßen, dass wir Fehler machen. Das ist ja auch ein Teil der Schönheit an Entscheidungsverantwortung. Wir dürfen sie halt treffen und dann werden wir Fehler machen. Und ich glaube, diese Offenheit mitzubringen, die an das Team zu kommunizieren und alle irgendwie dazu ermutigen, dass wir am Ende ja Entwicklung anstreben wollen.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Mit den Köpfen und Stories aus dem Sportbusiness und mit deinem Host Stefan Westermann. Wir sprechen für euch regelmäßig und exklusiv mit inspirierenden Persönlichkeiten aus dem Sportbusiness über die Themen Erfolg, Weiterbildung, Vertriebstraining, Jobs und Zukunft im Sport. Nah, inspirierend, zukunftsoptimistisch.
Moin aus Hamburg und willkommen zu Devon Sport, der Podcast. Und heute mit einem Gast, ja, gar nicht weit weg, nämlich auch aus Hamburg. Und ich freue mich sehr, dass wir zusammengefunden haben. Wir beobachten uns schon gegenseitig. Vielleicht ich dich sogar noch ein bisschen länger, zumindest das, was ihr so treibt. Aber lass uns mal einsteigen. Und zwar möchte ich vorstellen, es gibt Menschen, die reden über Leistung. Und es gibt Menschen, die fragen, was Leistung mit dem Menschen dahinter macht. Mein heutiger Gast gehört eindeutig zur zweiten Sorte. Tilman Huber ist Geschäftsführer des High Performance Sports Instituts in Hamburg, einer Idee, die er nicht erfunden, aber von der ersten Stunde an mit geformt hat, als die Gründer Bernhard Peters mit dem Gedanken einer neuen Ausbildung für die Teamsportarten auf ihn zukamen, brauchte er, so erzählt er selbst, nicht viel Überzeugungsarbeit. Manche Dinge erkennt man eben sofort. Sein Weg begann nicht im Seminarraum, sondern beim HSV, als dualer Student, der einen Profifußballclub von innen kennenlernte, später dessen Internationalisierung begleitete und dabei vermutlich mehr über Menschen gelernt hat als über Aufstellungen. Ein Master in Sportmanagement, ein Abstecher nach Argentinien, seit 2020 im Team von Bernhard Peters. Das ist die kurze Fassung seines Weges, der eine eigene Folge schon verdient hätte. Eine kleine Sache muss ich aber noch loswerden. Tilman ist es eigentlich gewohnt, selbst die Fragen zu stellen. Im High-Performance-Sports-Podcast sitzt er normalerweise eher hinter dem Mikrofon. Heute drehen wir den Spieß um und ich gebe zu, darauf freue ich mich ganz besonders. Ich grüße herzlich und freue mich mit einem freundlichen nordischen Moin. Herzlich willkommen, Tilman Huber.
Ja, moin Stefan. Vielen, vielen Dank für die sehr freundliche und sehr gute Einleitung. Wahnsinn, was du da schon alles rausgefunden hast. Ich bin umso neugieriger jetzt auf die Fragen, die du vorbereitet hast.
Wir haben ja schon ein bisschen recherchiert, wie du merkst, genau. Und ja. Das liegt daran, weil ich ja eingangs sagte, ich habe dich oder euch insbesondere natürlich schon ein bisschen verfolgt. Das liegt daran, dass mich Weiterbildung total interessiert. Das liegt daran, dass mich die Professionalisierung des Sportbusiness total interessiert. Und in beiden Feldern seid ihr tätig. Was ihr da genau macht, da kommen wir im Laufe der Folge jetzt drauf. Ich möchte erst nochmal einsteigen. Und neben meiner kurzen Intro zu deinen Stationen möchte ich noch ein bisschen was mehr über dich erfahren. Wer ist Tilman Huber? Wie bist du da hingekommen? Was waren die Stationen? Habe ich das richtig zusammengefasst? Und was ist überhaupt dein Sport? Also vielleicht lass uns mal eintauchen. Wer bist du?
Ja, das ist eine sehr berechtigte Nachfrage und ich hatte schon ganz am Anfang bei dem Intro ein bisschen Angst, als du über Leistung gesprochen hast, dass es jetzt darauf abzielt, dass ich diese Leistung erbringen würde und quasi aus erster Hand kennen würde. Das ist nämlich definitiv nicht so. Ich würde mich im Sport, wie auch wahrscheinlich unternehmerisch, als bärenstarker Generalist beschreiben. Groß geworden sowohl mit den Teamsportarten Fußball und Hockey als auch mit der Einzelsportart Tennis. Das hat mich einfach grundsätzlich, Sport hat in meinem Leben eigentlich immer eine Riesenrolle gespielt. Dasselbe ausüben, aber auch all das, was damit verbunden ist, sei es in frühesten Kindheitstagen, obwohl ich gebürtig nicht aus Hamburg komme, Besuche beim großen HSV, also all das, glaube ich, prägt. Und damit war es dann sehr, sehr schnell für mich während meiner Schulzeit klar, dass ich dieses Hobby irgendwie auch zum Beruf machen möchte. Ich glaube, diesen Wunsch und diesen Traum haben wahnsinnig viele, gerade Jungs, würde ich sagen. Ich hoffe, es werden immer mehr Mädchen, aber bei uns waren es primär Jungs, die diesen Traum hatten, gerade wenn das Talent für den für den aktiven Sport nicht reichen. Und dann hatte ich extrem viel Glück und durfte als tatsächlich damals auch erster dualer Student zum HSV. Ich habe mich noch auf eine Ausbildung beworben. Ich glaube, Sport- und Fitnesskaufmann war das beim HSV früher, der Ausbildungsberuf. Und ich hatte aber irgendwie schon den Anspruch an mich selber, dass es irgendwie mehr sein soll. Dann habe ich vom Hamburger Modell gehört und das ist dann ja übergegangen in die HSBA, in das duale Studium, was man da machen konnte. Meinem Vater war es sehr wichtig, dass ich was Ordentliches lerne. Dementsprechend habe ich dann quasi dieses ja ganz klassische BWL, Business Administration Studium verbunden mit meiner Leidenschaft, mit der Möglichkeit, beim HSV anzufangen. Und das waren wirklich drei sehr, sehr spannende, total coole Jahre beim HSV. Durfte in alle Abteilungen so ein bisschen reinblicken, wie das dann oft auch als erster dualer Student so ist. Wussten, glaube ich, auch ganz viele am Anfang noch nicht so genau, was sie mit mir anfangen soll. Bin ich jetzt irgendwie nur ein Praktikant, der ein paar Wochen da ist? Bin ich mehr, weil ich war mehr? Und das waren super spannende Erkenntnisse und halt einfach, ja, von außen dann reinkommen in dieses System betrachten, was alles um so eine Mannschaft passiert. Es war hochgradig spannend, sehr, sehr, sehr lehrreich. Genau, bin dann nach dem Studium für 9 Monate grob nach Südamerika, primär nach Argentinien gegangen. Das war eigentlich schon mein Wunsch nach der Schulzeit, wie es auch ganz klassisch ja immer so ist. Dann hat sich aber die Möglichkeit HSV ergeben und bin dann aber in die Gespräche beim HSV schon gestartet mit dem Wunsch, hey, ich möchte noch mal raus, ich möchte noch mal ein bisschen was anderes sehen. Und ja, tatsächlich seit frühesten Kindheitstagen auch eine große Verbundenheit nach Argentinien, sehr großer Fan des Landes und der Menschen dort vor Ort, der ganzen Kultur, der fußballverrückten Kultur. Auch das ist da ja ein Träger, glaube ich, der gesamten Bevölkerung. Und bin dann zurückgekommen nach diesen coolen Erfahrungen und habe beim HSV im Marketing angefangen, da Spieltagsorganisation gemacht primär. Und dann fing so die Zeit im Fußball an, dass ganz viele Projekte mit asiatischen Clubs und Föderationen angestoßen wurden. Dieses ganze Thema Internationalisierung, auch von der Bundesliga getrieben, war ein großer Treiber. Der WM-Titel von Deutschland, das Xi Jinping damals natürlich irgendwie auch als Startziel ausgegeben hat, China soll mal Fußball-Weltmeister werden. All das hat dazu geführt, dass da sehr viel Bewegung war in dem Markt und darum durfte ich mich dann kümmern. Habe ein Projekt mit SIPG von HSV-Seite aus betreut. Es ging da um 2 Säulen. Einmal die Unterstützung bei dem Aufbau von Strukturen im Talententwicklungsbereich. Das haben primär, und deswegen schon mal so als kleiner Bogen, primär Bernhard Peters und Ole Kappmeier damals geleitet. Und dann gab es den zweiten Strang, was so das ganze Thema Vermarktung, Marketing quasi umfasste. Einführung eines Kids-Clubs, Maskottchen, solche Geschichten, die alle quasi in chinesischen Clubs irgendwie noch nicht existent waren, wo wir ein bisschen unterstützen durften. Das habe ich dann quasi von Marketing-Seite aus beim HSV betreut. Auch eine echt coole Zeit, weil es auch mit Vorortbesuchen und so verbunden war. Also echt spannend zu sehen, wie unterschiedlich dann auch Sportkulturen sind. Dieser klassische Leitsatz bei uns, Spielen lernt man durch Spielen, ist eben in so einer Kultur wie in China doch ganz, 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 ganz anders ausgeprägt. Und ich glaube auch einer der Gründe, warum sie sich so schwer tun, dieses große Ziel, Weltmeister zu werden, irgendwie zu erfüllen und mittlerweile auch verworfen haben, soweit ich weiß. Genau, aber da entstand dann so die enge Zusammenarbeit mit Bernhard und Ole und als die drei, weil dann kam ja noch Bernhards Sohn Jan dazu, sich während Corona irgendwie den Mut gezeigt haben, dass sie sich selbstständig machen wollten, kam dann irgendwann ein Anruf von den dreien bei mir rein, ob ich nicht Interesse hätte, sie zu unterstützen. Muss man auch dazu sagen, Jan kenne ich nämlich noch aus meinem Studium an der HSBA, also auch da gab es schon Überschneidung. Und ja, die Gelegenheit habe ich tatsächlich dann sofort beim Schopfe gegriffen und bin in das Team dazugestoßen, habe erstmal wirklich nur auf Projektweise quasi unterstützt. Wir haben damals sehr viel mit St. Louis City SC gemacht, einem Club in der MLS, den es zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht gab. Also es gab einfach nur diese Lizenz, ist ja ein bisschen anderes System als bei uns, eine grüne Wiese. und etwas Budget, was man ausgeben durfte. Und dann ging es uns für uns darum, quasi diese ganzen Strukturen zu entwickeln, zu implementieren, mit dem Team vor Ort umzusetzen. Und genau, dabei durfte ich unterstützen. Und eine der ersten Ideen, die dann dazu kamen, waren auch das Thema Weiterbildung. Wie schaffen wir es eigentlich, den Sport aus dem Sport heraus weiter zu professionalisieren? Ich glaube, ein Herzensthema von Bernhard, was ihn schon sehr lange Zeit angetrieben hat. Genau, das haben wir dann auch angestoßen und durfte das federführend übernehmen. Und dann haben wir vor knapp 5 Jahren jetzt das High Performance Sports Institut gegründet, was ich seitdem leiten und verantworten darf, in der Entwicklung begleiten darf. Und da gehen wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs noch näher darauf ein. Das ist eine sehr erfüllende und tolle Aufgabe, die ich machen darf.
Zack, eine Frage gestellt, 15 Minuten fast rum.
Ja.
Vielen Dank für den ausführlicheren Ritt durch die Entwicklung. Also ich finde das deshalb auch spannend, weil viele unserer Hörer ja auch im Sportbusiness recht jung noch unterwegs sind, also da einsteigen und dann aber auch sehen, manchmal muss man eine Chance dann auch ergreifen und jetzt bist du zack da Geschäftsführer. Ich meine, so zack ging es dann auch nicht, aber grundsätzlich muss man so eine Gelegenheit und Chance dann auch erst einmal ergreifen und sich da, ich sage immer, den Job, den man dann ausfüllt, auch selber mitgestalten. Es wird ja keiner ein Profil vorgelegt haben, wie genau diese Geschäftsführerrolle ausgelebt werden muss, sondern das ist dann auch ein Teil dessen, wie du innerhalb des gesamten Wachstums des Instituts, dass du da deine eigenen Job Description geschrieben hast oder dass du da reingewachsen bist und genommen hast, was da Aufgabe ist.
Total. Ich glaube, das ist ja, wenn wir jetzt im Gespräch noch viel über Strategie sprechen werden, glaube ich, einer der wesentliche Punkte mir schon vorab gewesen. So keiner meiner Jobs eigentlich, die ich bislang gemacht habe, gab es irgendwie vorher schon in der Form. Ich habe vom dualen Studium angefangen zu erzählen, dass es nicht gab. Dann kam das Thema Internationalisierung relativ frisch und neu auf, wo es in der Organisation, zumindest beim HSV, auch niemanden gab, der damit Erfahrung hatte vorab. Das heißt, das alles sich selbst neu zu suchen und gestalten war wichtig. Und klar, beim Team dann jetzt mit Bernhard, Jan und Ole zusammen genau das Gleiche, wobei da, glaube ich, die Dynamiken nochmal andere waren. Das ist dann schon ein Unterschied, ob man ein junges, kleines Startup ist oder so ein großer, damals noch viel auch schlafender Riese wie der HSV. Das sind unterschiedliche Strukturen, da muss man, glaube ich, unterschiedlich dran gehen, aber das, was du sagst, stimmt zu 100%, gerade im Sport. Und ich glaube, das ist auch egal, ob es Leistungssport auf dem Platz ist oder neben dem Platz. Man muss Chancen ergreifen und diese dann auch für sich nutzen. Und ein bisschen Glück und Pech gehört auch dazu.
Ja, jetzt schlauer Kollege von mir sagte mal, immer Glück ist Können, immer Pech ist Unvermögen. Und vielleicht steckt auch ein Stückchen Wahrheit drin. Aber das ist eine andere Folge. Wir dürfen noch mal ein bisschen tiefer eintauchen. Ich glaube, Bernhard Peters ist vielen dann hier im Podcast ein Begriff, im Sportbusiness ohnehin. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das High Performance Sports Institut noch nicht ganz so geläufig. Das ist auch von der Abkürzung her für den einen schon ein Stolperstein. Und daher, vielleicht magst du da noch mal einmal eintauchen. Was ist die Idee? Ich habe vorhin erwähnt, dass ich mag selber Weiterbildung, ich mag selber Professionalisierung, in beides stecht ihr da rein. Was ist die Idee, was ist euer Angebot oder das, warum ihr gegründet habt?
Ja, sehr gerne können wir ab jetzt auch einfach mit der Abkürzung HPSI arbeiten. Also ich glaube, das geht ein bisschen leichter über die Lippen. Was ist die Idee des HPSI? Eigentlich relativ einfach. Wir wollen Führungskräften und angehenden Führungskräften im Sport die Möglichkeit bieten, sich weiterzubilden in dem Bereich der sportinhaltlichen Entwicklung einer Organisation. Entwicklung und Führung, muss ich dazu sagen. Also der Grundsatz kommt daraus, dass wir beobachtet haben, dass die Professionalisierung von Sportorganisationen sehr stark von außen an den Sport herangetragen wurde. Es gab immer mehr, immer besser ausgebildete Menschen, die in diese Organisation reingekommen sind, die wahnsinnig viele Themen vorangetragen haben. Es fehlten aber Möglichkeiten, dass sich Führungskräfte aus dem Sport, in dem Sport quasi weiterbilden können. Da wurde sehr oft so ein bisschen vorausgesetzt, hey, du hast das doch mal gemacht oder du arbeitest jetzt in dem Bereich seit x Jahren, du musst das doch können. Wir sind aber total der Überzeugung, dass eine Sportorganisation nur dann nachhaltig wachsen kann, wenn sie im Sport erfolgreich ist Und was ist dafür aus unserer Sicht ein Treiber, ist eben die mittelfristige Strategie, die so eine sportliche Abteilung mitbringt. Also wie stehen wir eigentlich da abseits der Ergebnisse des Wochenendes? Was sind unsere Identitätstreiber? Wie schaffen wir es tatsächlich, bewegungstalentierte Kinder vom Grundlagenbereich bis in den Leistungsbereich zu entwickeln, entlang einer konsistenten Strategie? Das sind alles Inhalte, die wir vermitteln wollen. Und ja, wie ich schon gesagt habe, einer der wichtigsten Treiber in der Umsetzung ist eben die eigene Führungspersönlichkeit. Das heißt, uns geht es ganz, ganz stark darum, dass wir unsere Teilnehmenden in ihrer persönlichen, sehr individuellen Führungspersönlichkeit entwickeln wollen und ja, mit ihnen gemeinsam auf diese Reise gehen und versuchen eben einen bestimmten anderen Blick auf den Sport zu entwickeln.
Du sagst es gerade, unsere Führungspersönlichkeiten aus dem Sport. An wen richtet sich euer Angebot? Wer sind eure Kunden oder die ihr
betreut? Also ich glaube, wenn man es ganz plakativ runterbringen möchte, würde man es wahrscheinlich unter dem Titel Sportdirektoren zusammenfassen. Wir wissen aber alle, dass der Sport ja sehr stark liebäugelt mit ganz vielen unterschiedlichen Titeln und Bezeichnungen, die es da so gibt. Deswegen möchte ich mich darauf nicht festlegen, sondern grundsätzlich geht es wirklich einfach um die um Führungskräfte im sportlichen Bereich. Ob es NLZ-Leitung ist, ob es die Chef-Scout, Kaderplaner sind, ob es Sportdirektoren sind, Geschäftsführersport, Vorstandssport. Ich glaube, so die ganze Klaviatur, technische Direktoren, all das sind so Bereiche, für die wir ein Angebot darstellen wollen.
Und in welchen Disziplinen und Sportarten und vielleicht auch so mit ein bisschen Blick, wer nutzt das Angebot? Also
ja, tatsächlich sprichst du da, glaube ich, einen sehr wesentlichen und wichtigen Punkt des HPSI an, weil wir das Ganze eben komplett unabhängig aufgebaut haben und auch sehr bewusst sehr unabhängig aufgebaut haben. Treibt uns noch eine Überzeugung an, dass wir sagen, der Austausch der Spielsportarten vor allem untereinander muss noch viel weiter ausgeprägt werden. Also es gibt wahnsinnig viele Synergien, inhaltlicher Natur, strategischer Natur bei Sportarten wie Basketball, Hockey, Fußball, Handball, Volleyball etc. pp. Und dementsprechend ist dieser Austausch der Sportarten untereinander einer der Punkte, die uns, glaube ich, ziemlich einzigartig machen. Das heißt, wir versammeln bei uns eigentlich immer eine Gruppe an Lernenden aus diesen eben unterschiedlichen Sportarten und Disziplinen, als auch, dass die Referenten, die quasi dazukommen, sind ja nicht alles unsere Inhalte, zum Glück nicht, auch aus unterschiedlichen Sportarten kommen und jeweils quasi ihre ganz eigene persönliche Perspektive mit reinbringen.
Und wenn du sagst Spielsportarten, was fällt denn nicht drunter? Also willst ihr auch jemanden ausschließen oder welche Sportarten oder welche Organisationen seht ihr nicht?
Nein, wir schließen da gar nichts aus. Ganz im Gegenteil, wir haben zum Beispiel in diesem Jahrgang erstmals auch Einzelsportarten dabei gehabt, in der Form von Hannes Otschek, Teilnehmer aus dem Rudern, Edina Müller, die aus dem Parasport kommt, Dilla Kisikol aus dem Boxen. So, wir hatten das erste Mal nochmal neue Aspekte in unseren Inhalten drin und diese Perspektiven haben unser Angebot total bereichert. Also dementsprechend, wir möchten da auf gar keinen Fall irgendetwas ausschließen. Das Einzige, was ich dann immer sage, ist, die Inhalte, die wir vermitteln, sind sehr stark auf Spielsportarten, Teamsportarten ausgerichtet. Das heißt, die Teilnehmenden müssen dann schon etwas mehr Adaption mitbringen in der Übersetzung dieser Inhalte auf die eigene Sportart. Das ist aber grundsätzlich nichts wahnsinnig Schweres und auch nichts Verrücktes. Wir haben eigentlich auch immer in jedem Jahrgang mindestens einen Teilnehmenden aus der Wirtschaft dabei als Unternehmer, weil uns diese Perspektive eben auch wichtig ist, in den Kurs mit reinzugeben. Und auch da war bislang immer das Feedback, dass man gesagt hat, ja klar, irgendwie Talententwicklung auf dem Platz ist schon was anderes. Aber im Grundsatz geht es eben ganz viel darum, Menschen zu begeistern, zu begleiten, ihnen Raum für Entfaltung zu geben. Und ich glaube, das ist im unternehmerischen Kontext genau das Gleiche wie im sportlichen Kontext. Und das ist in der Einzelsportart genau das Gleiche wie in einer Mannschaftssportart. Also dementsprechend, da gibt's kaum Abgrenzung, die wir machen.
Eine Abgrenzung denn vielleicht doch noch. Es gibt ja im Prinzip auch von diversen Sportarten eine Art Verbandstrainerausbildung. Worin unterscheidet denn euer Angebot sich da? Weil man geht ja davon aus, dass die jetzt nicht nur Trainingslehre und Kondition und Koordination beigebracht bekommen dort, sondern halt auch durchaus das Thema Führung und Selbstführung eine Rolle spielt. Also magst du vielleicht nochmal so einen Unterschied aufzeigen?
Ja, total gerne, auch weil ich wirklich ganz altruistisch der Überzeugung bin, dass wir im Sport grundsätzlich viel, viel mehr Angebote für Kompetenzerweiterung noch brauchen. Rein aus der Vergangenheit ist es so strukturiert, dass die gesamte Trainerausbildung bei den Spitzensportverbänden liegt und dort betrieben wird. Das heißt, jeder Trainer durchläuft da quasi seine Lizenzstufen und wird weitergebildet. Oftmals sehr technisch-taktisch inhaltlich geprägt. Und ich glaube, zumindest so wie ich das beurteilen kann, wird es eher in den höheren Lizenzstufen geht es dann immer mehr um das Thema Führungspersönlichkeit. Aber wie gesagt, das ist schon sehr stark auf Trainer sein fokussiert. Dann gibt es die zahlreichen sehr, sehr guten Angebote im Bereich der betriebswirtschaftlichen Sportmanagement-Lehre, so wie ich das jetzt auch ganz klassisch an der Uni Bayreuth durchlaufen habe, mit einem Master in Sportmanagement, was aber eben eine ganz andere Perspektive auf den Sport und auf diese eben Sportwirtschaft quasi mitbringt. Und wir positionieren uns so genau dazwischen. Wir wollen eben eine sportinhaltliche Weiterbildung für Führungskräfte der Teamsportarten sein und positionieren uns so dazwischen.
Ja, finde ich spannend, finde ich sehr gut. Und ich unterstreiche das auch gerne, dass wir im Sport dann noch mehr Weiterbildungs- und Potenzialentwicklungsangebote schaffen dürfen. Da sprichst du eins an, also Persönlichkeitsentwicklung, Führungskompetenzentwicklung hast du angesprochen. Vielleicht vorweg, also wir verlassen jetzt mal so ein bisschen, was bietet ihr an, sondern gehen mal hin, was ist denn der Inhalt da dessen? Was ist denn Führungskompetenz? Was sind denn die drei Bausteine, Säulen, die ihr vermittelt? Oder vielleicht sind es vier oder zweieinhalb? Also welche Überschriften trägt denn diese Überschrift Führungskompetenz?
Also ich muss gleich zu Beginn, glaube ich, einwerfen, dass ich natürlich mich jetzt auf sehr dünnes Eis begebe, einfach weil ich selber 33 Jahre alt bin und mich noch nicht als die klassische Führungskraft beschreiben würde. Und ich glaube auch, die wenigsten unserer Teilnehmenden wegen mir sich jetzt dafür zu entscheiden, das HPSI zu besuchen. Ich kümmere mich ja bei uns primär darum, dass eben alle organisatorischen, administrativen Dinge wunderbar funktionieren und die Teilnehmenden eine hoffentlich möglichst angenehme Zeit bei uns haben. Und dementsprechend möchte ich da jetzt nicht inhaltlich eine 1A wissenschaftlich unterstützte Antwort geben. Was ich, glaube ich, sagen kann, was ich miterlebt habe, das ist ja fast das größte Geschenk meines Jobs, dass ich ja jeden Jahrgang mit durchlaufe und mich damit reinsetzen darf und zuhören darf, ist, dass Führung etwas wahnsinnig Individuelles ist und Führungskompetenz nicht das Gleiche für Stefan ist, wie es für Tillmann ist, sondern es sehr, sehr stark darum geht, authentisch zu sein, authentisch zu bleiben, seine eigenen Stärken zu kennen. Das ist, glaube ich, erstmal etwas sehr Wichtiges. Nur wer sich selbst kennt, kann andere führen. Das ist so ein Leitspruch von Bernhard, den wir immer wieder eigentlich an Tag 1 mit reingeben. Und dann ist es, glaube ich, eine wahnsinnige Kompetenz der Führung, wenn man es schafft, Menschen mit unterschiedlichen Stärken, Schwächenprofilen um sich rum zu platzieren und sie auch wirklich zur Entfaltung kommen zu lassen sie eben so einzusetzen, dass sie das ganze Team besser machen. Das ist so für mich das, was ich unter Führungskompetenz verstehe.
Du kriegst ja, das ist wunderbar, dass du alle Jahrgänge da mitnehmen kannst, weil da kriegst du ja dann ein wahnsinnig gutes Bild von dem, überspitzt von dem Personal, was da gerade aktiv ist im Sport, aber auch von deren jeweiligen Herausforderungen. Wie würdest du beschreiben, kommen die denn zu euch, mit welchen Anforderungen und Herausforderungen begegnen die euch als erstes? Was sind so die typischen, was ist so der Grundschmerz, der da im Sport vorherrscht, bevor sie bei euch waren? Was ist deren Treiber? Und ja, was ist deren Grundschmerz, den sie mitbringen?
Genau, ich würde es andersrum formulieren. Ich glaube, es gibt keinen Grundschmerz, sondern es gibt eine grundsätzliche Begeisterung, Neues lernen zu wollen. Und das ist, glaube ich, die Hauptmotivation, mit der die Teilnehmenden bei uns eintreffen, weil das muss man ja dazu sagen, sie bekommen ja in Anführungsstrichen nichts bei uns. Du kriegst keine Lizenz, wodurch du dann ein Team in der Liga höher trainieren darfst. Du kriegst keine ECTS-Punkte, die du dir dann später bei deiner Promotion anrechnen kannst oder eben den Titel des Masters in Sportmanagement, den vergeben wir auch nicht, sondern du kommst zu uns, weil du was Neues lernen möchtest, weil du neue Perspektiven auf deinen Sport, deine Persönlichkeit bekommen möchtest und eben mit den Menschen in Austausch kommen möchtest, die wir zusammenbringen. Ich glaube, so das ist der Haupttreiber, weshalb die Teilnehmenden zu uns kommen. Wenn es dann auch um Herausforderungen gehen soll, ist es, glaube ich, vor allem das Thema im Sport, dass wir ja eigentlich jedes Wochenende an Ergebnissen gemessen werden. Also jedes Wochenende findet, manchmal auch mehrmals die Woche, findet ein Wettkampf statt, in dem das Team antritt, wo ein Ergebnis erzielt wird. Und dieses Ergebnis ist dann Status quo der aktuellen Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, eine große Gefahr ist, sich diesem eben hinzugeben und von diesen Resonanzen, die das quasi mit sich bringt, treiben zu lassen. Was wir versuchen zu vermitteln, ist es zu schaffen, eine mittelfristige Strategie im sportlichen Bereich zu implementieren, sich mehr mit den Fragen zu beschäftigen, wofür stehen wir eigentlich, was macht unsere Organisation ganz individuell aus, wer sind wir abseits eben von den Spieltagsergebnissen und darüber quasi eine Orientierung zu schaffen, die sich ja eben mit dieser mittelfristigen Ausrichtung einer Sportorganisation beschäftigt, weil das ist die Überzeugung, die wir haben. Nur dann schaffst du es auch nachhaltig, erfolgreicher zu werden.
Ihr seid ja bei euren Teilnehmern, ich sehe das immer wieder, wenn ihr die entsprechenden Abschlussjahrgänge oder auch Starter-Kommunikation macht. Also es sind ja immer ganz viele ehemalige Sportler, ehemalige Spieler vor allen Dingen, die dann in eine neue Funktion, eine neue Rolle reingeschlüpft sind bei ihrem Club und von der Platte, vom Platz, vom Feld sozusagen jetzt ins Büro wechseln. Und welche Veränderung stellst du bei denen fest, die selbst erfahren haben, vom Sport hin ins Organisatorische, ins Management? Also die haben ja auch Druck gehabt als Spieler. Die haben ja auch sind an ihre Leistungsgrenze körperlich gegangen als Spieler. Die haben Trainer gehabt, mit denen sie vielleicht nicht klarkommen und andere mit denen, so. Und jetzt wechseln die ins Business. Welche Herausforderungen oder welche Veränderungen, die geben ja bestimmt irgendwie Feedback an euren Runden, wie es denen jetzt geht in der neuen Rolle. Also was ist so ein typische Besonderheit, die da, oder vielleicht so eine Ähnlichkeit, die alle irgendwie mitbringen, die da jetzt diesen Wechsel gemacht haben?
Ja, erstmal bringen sie alle eben diese einmaligen Erfahrungen mit, ne, die nur wenige Menschen überhaupt machen dürfen. Und ja, ich glaube, das ist etwas wahnsinnig Besonderes, was Leistungssport da auszeichnet und was sie auch aus meiner Perspektive für wahnsinnig spannend macht für die, in Anführungsstrichen, freie Wirtschaft. Das sind eben Menschen, genau wie du es gesagt hast, die sich mit Leistungsdruck auskennen, die einen wahnsinnigen Ehrgeiz entwickeln können, bestimmte Ziele zu erreichen, die es gewohnt sind, ambitionierte Ziele zu formulieren, diese dann aber auch auf die Handlungsebene runterzubrechen und irgendwie Schritt für Schritt anzugehen. Und dann haben sie alle eben etwas Besonderes, dass sie ein tiefes Verständnis ihrer Sportart mitbringen, wie ich es niemals lernen kann. Also ich kenne keine Kabine von innen. Ich weiß nicht, wie es auf dem Platz auf diesem Niveau wirklich ist. So dementsprechend, das sind alles Eigenschaften, die sie besonders machen. Und gleichzeitig glaube ich, dass dass dieses Thema Karriere nach der Karriere ja extrem herausfordernd ist, weil man eben sich ganz oft nur mit sich selbst als Sportler auseinandergesetzt hat. Also man kennt dann oft nur die eigene Persönlichkeit eben als Leistungssportler. Und dann entsteht ganz oft die Frage, im Anschluss, wer bin ich eigentlich darüber hinaus? Und das ist eine echt schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ich glaube, jeder von uns hat sich die Frage nach dem Abi gestellt oder nach der Schule gestellt. Zumindest ich auch nach dem Studium wieder. Also so, ich glaube, jeder kennt das. Und dementsprechend ist ein wichtiger Aspekt dabei, glaube ich, das Thema Orientierung und Leitplanken schaffen, in denen man sich entfalten kann und in denen man seine eigenen Stärken einbringen kann. Und das versuchen wir sowohl mit unserem Angebot als auch eben das dann zu übertragen in die Organisation, dass man das eben mitgibt und selbst auch implementiert.
Welche Rolle spielt dabei der Blick, den Bernhard Peters mitbringt, weil er ja aus dem Hockey in eine Managementfunktion in Fußball gegangen ist? Also man könnte meinen, wie kommt das denn zustande? Was erlaubt er sich? Ich weiß, da gab es auch einige Schlagzeilen um die Personalie Bernhard Peters. Also welche Rolle spielt dabei diesen kompletten Sportwechsel? Fairerweise muss man auch sagen, Aufmerksamkeitswechsel ist es ja auch. Das heißt, es ist ja ein Daily Business im Fußball, während es im Hockey mehr so ein Tournament-Business ist. Also hinter den Kulissen bestimmt mehr, aber aufmerksamkeitsstark halt ein Tournament-Business, während es im Fußball ja schon ein Daily-Business ist. Also welche Rolle spielt dabei, dass er diesen Blickwinkel mitbringt in seiner neuen Rolle jetzt?
Also Bernhard ist, glaube ich, die Grundlage von allen Überzeugungen, die wir so haben und vermitteln. Also nicht nur durch den Wechsel vom Hockey zum Fußball, sondern weil er eben diesen strategischen Blick auf eine Sportart schon wahnsinnig früh entwickelt hat und ihn das, so wie ich es gehört habe, ich war nicht dabei, damals auch beim Hockeybund schon ausgezeichnet hat, dass er eben nicht nur Bundestrainer war, sondern eben jemand, der Strukturen eingeführt hat und geschaffen hat. So, und dann sind wir jetzt 20 Jahre nach 2006, wir haben gerade bei unserer Abschlussfeier Ronald Renger auch zu Gast gehabt, der ein Buch über den deutschen Sommer 2006, über das Sommermärchen geschrieben hat. In diesem ganzen Zuge damals kam dann ja auch die Diskussion aus, Bernhard Peters sollte Sportdirektor beim DFB werden, wie kann das denn sein, jemand aus einer anderen Sportart? Und sicherlich ist dann mit dem Wechsel zur TSG und damals danach auch der Zeit beim HSV das schon etwas Besonderes. Auf der anderen Seite finde ich es erstaunlich, dass wir eben jetzt 20 Jahre danach immer noch darüber reden, weil ich es eigentlich für etwas ganz Natürliches halte, so. Am Ende reden wir über Leistungssportstrukturen. Wir reden eben darüber, wie schaffen wir es, bewegungstalentierte Kinder. Erstmal, heutzutage müssen wir sogar anfangen damit, wie schaffen wir es überhaupt, Kinder zum Sport zu bringen? Wie schaffen wir es dann, die bewegungstalentierten Kinder eben durch unsere Talententwicklungspyramide zu begleiten und bestmöglich zu begleiten? Das sind die gleichen Herausforderungen im Hockey, wie es im Fußball sind, bis auf dass die Inhalte minimal anders sind. Da möchte ich jetzt niemandem als Trainer oder so zu nahe treten. Nein, ganz im Gegenteil, das sind alles Fachexperten, die wahnsinnig wichtig sind. Aber eben die strukturelle Herausforderung ist ähnlich. Und ja, dementsprechend ist Bernhard wirklich der Treiber für alles. Und ich hoffe, dass wir mit unserem Angebot auch einfach ein Beweis dafür sind, dass dieser Austausch wichtig ist und dass ein Übertrag von Sportarten absolut möglich ist. Und das ist das zumindest, was wir gespiegelt bekommen von unseren Teilnehmenden und Alumni jetzt ja dann zur Vielzahl, die eben genau darin einfach einen wahnsinnigen Wert sehen und ausmachen.
Ich habe mir zwei Fragen notiert. Das sage ich deshalb vorweg, weil ich die zweite auf gar keinen Fall vergessen möchte, muss aber die erste einmal reinschieben. Ja. Du hast gesagt, dürfte eigentlich ganz normal sein, so ein Wechsel innerhalb der Sportarten. Aber fairerweise, ich kenne nicht sehr viele Beispiele. Vielleicht seid ihr da besser aufgestellt, vor allem was eure Alumnis oder eure Teilnehmer angeht. Vielleicht haben die mal die Sportart gewechselt. Aber könntest du 10 Leute aufzeigen, die nicht aus ihrer Sportart kommen und in der sie aktuell aktiv sind? Und nochmal, so viele prominente Beispiele finde ich da gerade nicht.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, prominente Beispiele. Und ich glaube auch, dass der professionelle Fußball da noch relativ verschlossen ist. Und grundsätzlich möchte ich jetzt ja auch nicht dazu animieren, dass wir alle irgendwie kunterbunt durch die Gegend wechseln. Nein, wie gesagt, es gibt sehr, sehr starke Gründe, warum die jeweiligen Experten der Sportarten auch in ihrer Sportart weiterarbeiten. Aber also gerade wenn es in Richtung Fachexperten geht, also Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Richtung von Athletiktrainern denke etc., dann ist es gang und gäbe, dass man unterschiedliche Sportarten kennenlernt und eben auch die jeweiligen Stärken aus den unterschiedlichen Sportarten rausnimmt und in die andere Sportart wieder mit reinbringt. Und das ist auch wirklich überhaupt nichts Ungewöhnliches mehr, das ist auch im Fußball nichts Ungewöhnliches. Klar, auf diesen großen, übergeordneten Positionen ist es, würde ich sagen, noch selten. Ich hoffe aber, dass wir dazu kommen, dass es da Veränderungen gibt. Aber wie gesagt, nicht zum Selbstzweck der Veränderungswillen, sondern einfach, weil unsere Überzeugung ist, die richtigen Leute müssen auf den richtigen Positionen sitzen und es müssen irgendwie gute Leute sein. Und dann sollte es hoffentlich egal sein, ob sie mal einen Hockeystick in der Hand gehabt haben, durch den Sand gehüpft sind und oder in der Halle auf dem Parkett standen.
Ich habe versucht, mal ein bisschen selber drüber nachzudenken über meine eigene Frage. Also weiß nicht, ob du das OMR-Festival dieses Jahr besucht hast in Hamburg, und ich war beim Bühnentalk mit Tom Brady dabei und muss sagen, der gehört, das müssen sich alle Sportorganisationen einmal anhören, alle Managementträger einmal anhören, auch wenn da natürlich viel amerikanischer Populismus mitschwingt, wenn man ihn reden hört, ist es doch gleichzeitig eine sowas von genial klare Ansage gewesen. Ich habe die Rede von Dirk Nowitzki bei der Aufnahme in die Hall of Fame mir angehört, und ich finde das einfach bemerkenswert und höre den Menschen einfach gern zu. Das dürfen sich andere Organisationen gern anhören. Und ein bestes Beispiel, knapp 2 Wochen habe ich Moritz Fürste getroffen, und der hat eine andere Sportart eigentlich gebaut. Also auch ein ehemaliger Hockey-Nationalspieler, sehr erfolgreich, und hat einfach gesagt, okay, wenn die anderen Sportarten mich nicht wollen, dann erfinde ich einfach eine neue Sportart. Hat er nicht alles allein gemacht, aber so versuche ich wenigstens mir ein paar Beispiele zu nehmen. Warum? Weil wir den Transfer in die Wirtschaft ganz gut hinkriegen. Also wie viele Wirtschaftsunternehmen buchen sich Sportler, buchen sich Speaker, buchen sich Coaches, die den Sport auch irgendwie mit transformieren oder mit reinbringen. Wir selber sind ja auch in dieser Rolle und treten bei Unternehmen auf und bringen den Sport oder die Erkenntnisse aus dem Sport damit rein. Nur der Sport bucht andere Sportler vielleicht zu wenig. Also vielleicht ist das nochmal ein Appell, auch von anderen Sportarten mehr zu lernen.
Absolut. Also den Appell möchte ich mittragen und auch reingeben. Und gleichzeitig bin ich, oder so wie ich es mitbekomme, öffnen sich alle Sportarten dahingehend auch immer mehr. Und wir schaffen es hoffentlich, dass wir Sport da ganzheitlicher denken als immer nur in den disziplinären Silos.
Ich komme noch auf etwas zurück, nochmal den Unterschied auf dem Platz und im Management. Du hast den Druck angesprochen, den Woche für Woche, teilweise mehrmals in der Woche, diesen Wettkampfdruck, der dann angeblich ein Abbild der sportlichen, komplett sportlichen Performance irgendwie darstellen soll. Und jetzt gibt's ja im Business, im Management auch immer mal wieder Druckphasen und Herausforderungen für die Verantwortlichen. Spüren eure Teilnehmer da Ähnlichkeiten? Spüren die einen Unterschied? Wie gehen die damit um? Können die gleichen Methoden anwenden, wie sie es als Sportler gemacht haben? Das ist ja dann auch ein spannender Punkt, den andere Management-Funktionäre vielleicht sich auch abgucken dürfen.
Ja, also erstmal ist da, glaube ich, auch der Umgang mit Druck etwas wahnsinnig Individuelles. Und aus den zahlreichen Gesprächen, die ich da auch führen durfte und mit den Menschen, die ich mich austauschen durfte, wird das auch total unterschiedlich beschrieben. Also am Ende des Tages ist Druck ja tatsächlich auch etwas, was man sich etwas verdient. Und wenn man irgendwie etwas ausübt, was seine eigene Leidenschaft ist, dann nimmt man das ja auch ganz anders wahr. Also am Ende ist es irgendwie, oder wir beschäftigen wir uns immer noch mit Spielsportarten. So, das ist etwas, was Freude bereitet. Ich glaube, das ist gerade auch in der Nachwuchsentwicklung etwas, was wir viel zu früh verlieren, dass es eben um Spaß geht. So, es geht nicht um Druck. Den Druck machen sich die Jungs und Mädels und Leistungssportlerinnen und Leistungssportler dann oftmals selber, mehr als dass er von außen kommt. Am Ende des Tages geht es eben darum, Spaß zu haben. Und ich glaube, wenn man für etwas Begeisterung entwickelt, und das ist auch total übertragbar auf die Herausforderungen, die wir täglich hier am Schreibtisch und Laptop irgendwie, denen wir begegnen, wenn wir eine Begeisterung dafür entwickeln, dann fällt es uns deutlich leichter. Dann nimmt man das nicht als Druck wahr. Und natürlich gibt es trotzdem auch externen Druck, mit dem man sich beschäftigt. Und natürlich gibt es auch Methoden, ja, damit umgehen zu können. Und das ist auch etwas, mit dem wir uns im Zertifikat oder in unseren unterschiedlichen Zertifikatsangeboten immer wieder befassen und auseinandersetzen. Und da sportpsychologische Expertise auch mit einfließen lassen über unsere Referenten, die sich dann auch da eins zu eins übertragen lassen. Also vielleicht nicht eins zu eins übertragen lassen, weil man irgendwie einen Titel und irgendeinen Begriff, Namen nochmal ändern muss. Aber am Ende die Methodik, glaube ich, lässt sich oftmals sehr gut übertragen. Und warum ist es so, dass natürlich Unternehmen da offener sind, Sportler, glaube ich, mit reinzuholen? Weil es eben so wunderbar anfassbar ist, ne? Also wir erleben halt diese Geschichten jedes Wochenende, wenn wir danach suchen. Wir alle wissen aus unserem, egal welche Sportart man favorisiert, wir alle haben sofort irgendwie Bilder im Kopf, wenn es um Leadership geht, wenn es um Umgang mit Druck geht, wenn es mit Umgang mit Niederlagen geht. Und ich glaube, der Sport schafft da einfach so wahnsinnig schöne, anfassbare Beispiele und die sind natürlich irgendwie dann doch oft spannender als die Herausforderungen bei der Umstellung des, keine Ahnung, Rechnungswesen-Anbieters. I don't know.
Ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass, dass das Thema, du hast gerade Niederlagen angesprochen oder Misserfolge, dass die im Sport halt auch nochmal ganz anders sichtbar werden und besprochen werden. Also der verschossene Elfmeter in der 90. Minute ist irgendwie nochmal eine andere anderer vermeintlicher Misserfolg versus du hast den falschen zweiten Linksaußen ins Team geholt, transferiert oder vielleicht ein paar Millionen Euro beim Verkaufen, beim Transfer verloren. Also ich will damit sagen, dass dieser sportliche Erfolg einfach nochmal anders in der Öffentlichkeit und anders auch bei den Team, was um dich herum ist, wahrgenommen wird. Merken die Teilnehmer eures Programms auch da einen Unterschied, den Umgang mit Misserfolgen und vor allem die Bewertung von Misserfolgen, die sie erfahren durch, ja, durch Außenstehende, durch ihr Umfeld, durch ihr neues Umfeld sozusagen?
Ja, ich glaube, auch da ist es das Besondere, der Austausch untereinander. Also, dass am Ende doch alle sehr ähnliche Erfahrungen sammeln und machen. Und wie gesagt, die Sportart ein anderes, aber tatsächlich die Reaktion aus dem Umfeld, so wie du es jetzt beschrieben hast, dann doch sehr, sehr ähnlich sind. Und allein das ist oftmals schon augenöffnend, dass dieses Gefühl, man hat eine Herausforderung, ein Problem und steht irgendwie alleine damit da, ist etwas, was sehr, sehr leicht entstehen kann. Und ich glaube, dass das Besondere dann zu sehen, so, hey, guck mal, die Handballerin oder der Handballer hat ja genau das gleiche Thema. Und wie gesagt, da kann es auch um strukturell inhaltliche Themen gehen. Im Volleyball ist das ja genau das Gleiche. Aber guck mal, die haben diesen einen Kniff, mit dem sie das irgendwie angehen und lösen. Können wir das nicht in unsere Sprache in Anführungsstrichen übersetzen? Ich glaube, das ist das, was es da ja besonders macht. Also ich will da auch gar nicht uns oder unsere Inhalte so in den Fokus rücken, sondern wirklich dieser Austausch, der das besonders macht und aus dem auch die Teilnehmenden dann wahnsinnig viel mitnehmen können.
Mhm. Und vielleicht teilen die das ja auch in euren Runden und vielleicht kannst du davon was teilen mit uns. Welche Learnings nehmen die aus ihren kaufmännischen oder sportstrukturellen Fehlern, Misserfolgen mit? Also auf dem Platz ist ja nun mal was anderes, das ist ja jetzt Geschichte. Jetzt sind die in einer anderen Rolle, in einer Managementrolle. Und da gibt's dann Niederlagen oder Misserfolge oder halt auch vielleicht Fehler. Was ist so das Takeaway, was die mitnehmen? Und deswegen frage ich das, weil das ja auch fürs Business so unheimlich spannend ist, ob ein Sportler das ähnlich was mitnimmt und an sich verändert, verbessert oder ob er das genauso macht wie die Wirtschaftsmenschen, die es da schon gibt.
Ja, ich glaube, da müssen wir grundsätzlich die Sichtweise einfach auf das Thema Fehler machen ändern. Also, und das ist etwas, was der Leistungssport wahnsinnig gut kann. Fehler oder Fehlentscheidungen sind am alles irgendwie Treiber, die zu Entwicklung führen. Und ich glaube, wir müssen es manchmal sogar viel mehr begrüßen, dass wir Fehler machen. Und natürlich ist das, wenn wir diese irgendwie strukturell und auf höheren Ebenen treffen, sind sie vielleicht schwerwiegender. Auf der anderen Seite wollen wir zumindest in der Nachwuchsentwicklung unsere Jugendspielerinnen und Spieler dazu animieren, möglichst Fehler zu machen, weil aus diesen Fehlern lernen wir nun mal. Und es wäre ja das genau falsche Signal, wenn wir uns dann irgendwie, keine Ahnung, hinter diesen Fehlern verstecken, sie nicht offen zugeben, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir müssen viel mehr dazu kommen, eben das zuzulassen und als Teil der Entwicklung eben zu akzeptieren und keine Angst davor zu haben, den Fehler zu machen. Und natürlich kann es mal sein, dass man eine personelle Fehlentscheidung trifft, dass man auf ein falsches Investitionsfeld gesetzt hat. Ja, passiert. Oder das ist ja auch ein Teil der Schönheit an Entscheidungsverantwortung. Wir dürfen sie halt treffen und dann werden wir Fehler machen. Und ich glaube, diese Offenheit mitzubringen, die an das Team zu kommunizieren und alle irgendwie dazu ermutigen, dass wir am Ende ja Entwicklung sehen wollen und bestreben und anstreben wollen. Und dann gehört der ein oder andere Fehler dazu. Nichts Schlimmes.
Eigentlich eine schöne Philosophie, die es auch gilt, weiterzutragen in andere Organisationen. Ich habe vorhin so zugehört, als du gesagt hast, wie ihr eure Themen aufbereitet und verbreitet und in den Sport bringen wollt. Und dann hast du davon gesprochen, dass es auch schon eigentlich beim Nachwuchs anfängt. Und ich gehe noch einen weiter. Talentierte, wie hast du es genannt, bewegungstalentierte Kinder. Und eigentlich geht es sogar noch einen Schritt vorher, überhaupt Kinder zum Sport zu bringen. Solltet ihr nicht eigentlich so ein Lehrauftrag auch für Schulorganisationen, für Verbände haben? Verbände sind ja schon im Sportumfeld, aber für Organisationen, die viel früher noch mit Kindern zu tun haben, solltet ihr nicht eigentlich alle Kitas dieses Landes dahingehend bringen, dass sie einen Blick auf, wie hast du es gesagt, bewegungstalentierte Kinder werfen oder dahin führen? Also wo ist der große Auftrag dahinter? Oder anders, wäre es nicht schön, wenn es noch so einen großen Hebel für euch gäbe, um Sport Deutschland noch viel früher in Bewegung zu bringen. Oh, das also habe ich jetzt irgendwie formuliert, die Idee, ne?
Ja. Und jetzt
bin gerade selbst begeistert.
Darf man noch so ein bisschen träumen und Visionen droppen. Aber nein, auch das soll gar nicht an uns jetzt irgendwie liegen. Aber ich bin im Grundsatz der festen Überzeugung, dass Sport einen viel zu geringen Stellenwert in unserer Gesellschaft hat. Das beginnt eben genau bei den Angeboten für die Kleinsten, für die Jüngsten. Das geht weiter in Schulzeiten, wo Sportunterricht eben oft das ist, was dann irgendwie als erstes ausfällt, was sowieso einfach ja eine falsche, aber da driften wir jetzt wirklich komplett an, aber irgendwie einen falschen Blick auf Sport auch da gibt und auf Leistung gibt. Und das geht weiter in allen Bereichen. Also ja, es muss unser Anstreben sein, und da nehme ich alle Sportorganisationen mit in die Verantwortung, dass wir den Stellenwert des Sports verändern. Es ist eine riesige, auch politische Aufgabe. Es ist ja schon erstaunlich, dass es kein eigenes Ministerium dafür eigentlich gibt. So, da kann man ja auch wieder anfangen. Das, was wir tun und was wir auch gerne unterstützen, ist, dass es zum Glück sehr viele Menschen gibt, die das erkannt haben und die das auch fördern wollen. Und beispielsweise gibt es in Hamburg die Initiative, und das ist eine von vielen, die es auch in anderen Landesteilen gibt, die nennt sich Hamburg bewegt Kids, für die wir sehr viel Konzeptarbeit an Anfang übernommen haben, die spendenfinanziert sind und sich genau darum kümmern, dass eben die Abstimmung zwischen Kitas, Grundschulen und den Bewegungsangeboten ja quasi zentralisiert wird und neu gedacht wird, und dass die Kinder über Hamburg bewegt Kids eben auch die richtigen und gute Bewegungserfahrungen machen. Wir haben das und unterstützen es auch jetzt noch das wahnsinnig gerne, weil, wie du sagst, das hat eine viel größere Bedeutung, als am Wochenende ein Spiel zu gewinnen.
Ja, also kann ich nur unterstützen, was du gesagt hast, und freue mich da, wenn es gelingt, mehr Kids und mehr Sport in die Gesellschaft zu bringen und mehr Kids in den Sport zu bringen.
Lohnt sich tatsächlich auch als nächster Podcast-Gast. Also ich stelle da gerne mal eine Verknüpfung zu Hamburg bewegt Kids her.
Ja, unbedingt.
Das ist es wert, weiter in die Öffentlichkeit getragen zu werden.
Ja, unbedingt. Und mindestens kriegt das hier so, noch eine Verlinkung in den Shownotes.
Sehr gut.
Jetzt haben wir über die Gesellschaft, die Kids und Schule und Kita möglicherweise gesprochen. Jetzt gehen wir nochmal ganz punktuell ein, wenn du dir jetzt nochmal einen Teilnehmer für euren nächsten Ausbildungsjahrgang wünschen dürftest. Wer soll unbedingt noch reinkommen? Also wen hättest du noch auf deiner Wunschliste, der da, falls er jetzt zuhört, direkt zum Hörer greifen darf und sich einen Platz sichern darf? Aber gibt's so eine Persönlichkeit, bei der du sagst, ja, das wäre schon mega, wenn wir den nochmal bei uns im Team hätten?
Ich überlege jetzt gerade nicht, in diese ganz klassischen Fußballfloskeln irgendwie abzudriften.
Haben wir jetzt mit Tom Brady und Dirk Nowitzki schon zwei rausgehauen? Nee,
ja, also im Grundsatz habe ich das ja schon gesagt. So, ich glaube, jeder, der intrinsisch motiviert ist, sich weiterzuentwickeln, ist herzlich willkommen und mit dem wollen wir zusammenarbeiten. So, uns geht es darum, immer eine Teilnehmergruppe zusammenzusetzen, die Bock hat, voneinander und miteinander zu lernen. Das steht irgendwie an oberster Stelle. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, wir hatten ja schon das Glück, mit Anzahl über 100 irgendwie wahnsinnig besonderen Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten und die auf ihrer Entwicklung ein bisschen zu begleiten. Deswegen, was könnte ich mir denn da noch rauspicken? Was fehlt uns? Wir hatten jetzt im Coaching-Zertifikat erstmals, also das ist ein Angebot für Trainer, gerade im Grundlagen- und Aufbaubereich, auch da sportartübergreifend, dass wir Teilnehmende aus dem Tennis dabei hatten, die auch davor den Jahrgang als Referenten tatsächlich dabei waren. Tobi Hinzmann in Person von der Curve Tennis Akademie in Hamburg auch. Und ich muss schon sagen, vielleicht auch, weil ich selbst gespielt habe, ich finde den Tennissport schon besonders, diese einmalige Herausforderung, dass du am Ende 50% der Punkte gewinnst und verlierst und das irgendwie permanent damit umzugehen und eben auch alleine damit umzugehen, das ist schon was Cooles. Also so die Perspektive würde mir auch im Zertifikat für Führungskräfte nochmal gefallen mit einzubringen.
Okay, ich versuche jetzt auch so ein bisschen ein paar Namen zu finden. Also fällt dir so eine auf? Wer kriegst du das Label? Der ist bekannt dafür, dass er sich stark mit sich, Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, mit Leadership beschäftigt hat. Gibt es so eine Figur im Profisport, die dir da einfällt? Also ich muss ja nicht mal bei euch aus dem Lehrgang kommen, aber wo jemand stark in diesen Disziplinen unterwegs ist, wo alle sagen können, ja, das müsste man müsste mehr so wie er sein oder sie.
Ja, das ist ja immer echt schwer zu beurteilen, weil wir ja nur den Blick von außen haben. Also so, natürlich war es so, wenn ich jetzt an meine Childhood Heroes irgendwie denke, so, dann denke ich sofort an Dirk Nowitzki. Ich glaube, was macht diesen Mann besonders, ist seine wahnsinnig bescheidene, authentische Art, mit sich selbst, dem Leistungssport und dem Erfolg umzugehen. Im Team mit Holger Geschwindner irgendwie etwas Einzigartiges, so, ja, oh mein Gott, ich würde es lieben, ihn bei uns begrüßen zu dürfen, allein aus dem Eigeninteresse, ihn persönlich kennenzulernen. So, ich bin immer so ein bisschen so Nice Guy Fan, so, ich mag so Menschen wie Roger Federer, der glaube ich, Sport einfach wahnsinnig elegant und besonders ausgeübt hat, und das irgendwie mit reingebracht hat. Das wären Namen, die mir sofort einfallen.
Wenn wir noch ein bisschen nach vorne schauen, es gibt gerade in allen Unternehmensbereichen, in allen Lebensbereichen gibt es gerade eine große Überschrift, nämlich das Thema KI. Jetzt haben wir das Gefühl, ihr seid da sehr pragmatisch mit Menschen unterwegs, die halt wiederum mit Menschen unterwegs sind. Welche Rolle spielt das Thema KI? Das können wir vorstellen, Digitalisierung generell, müssen wir nicht nur auf KI beschränken. Das Thema Digitalisierung in eurer Ausbildung, aber auch vor allen Dingen in dem, wie sich der Sport verändert. Ich frage das deshalb, weil ich in der letzten Woche haben wir veröffentlicht die Folge mit Philipp Klotz von Transform Sports, mit dem wir auch viel zusammen uns immer wieder austauschen und auch teilweise zusammenarbeiten. Und ich weiß, dass ihr da auch eine Zusammenarbeit vorangetrieben habe. Philipp hat es uns sozusagen exklusiv im Podcast erwähnt. Nein, aber mal im Ernst, also welche Rolle spielt das und welche Anforderungen werden da auch an euch gestellt und an eure Teilnehmer in Zukunft?
Ja, also tatsächlich, deswegen ist das ein eigenes Modul auch bei uns. Das sechste Modul schimpft sich Innovation und Infrastruktur, wo es genau um diese Themen geht und die Bedeutung von KI im Sport noch total unterschätzt wird, glaube ich. Also das ist auch im Sport eine Entwicklung, die Chance hat, wirklich disruptiv und fundamental den Leistungssport zu verändern, auch in der inhaltlichen Ausgestaltung dessen, wie wir Sport denken. Und kannst dementsprechend, ich würde es eher damit umschreiben, dass wir eine Stärke im Sport haben, dass wir wahnsinnig viele Daten sammeln. Ich glaube, wir haben es in den letzten 15 Jahren wirklich gut geschafft, digitale Infrastruktur in den zumindest professionellen Leistungssportarten aufzubauen, dass wir wirklich sehr viel Datenpunkte und Wissen haben. So. Und die Auswertung dessen, dafür bin ich zu doof, so, das verstehe ich selber nicht in Gänze. Aber dass die Auswertung dessen schon wahnsinnig viel verändern wird und es gerade auch schon tut, ist glaube ich, ganz offensichtlich. Und dann reden wir wirklich von den Bereichen Scouting, Recruiting, über Trainingssteuerung, Trainingsanalyse bis hin zu Performance-Daten und so. Ich glaube, das sind alles Felder, wo KI sehr schnell, sehr stark Einzug erhalten wird und auch schon tut. Und dementsprechend ist das ein Feld, was wir unbedingt angehen wollen und weiter bearbeiten wollen, selber aber, wie gesagt, gar nicht die Kompetenz in Gänze da mitbringen, das zu durchleuchten. Deswegen arbeiten wir mit so guten und coolen Jungs wie den beiden Philips von Transform Sports zusammen und holen uns dafür Experten da noch mit an Bord. Haben da tatsächlich jetzt auch gerade so eine kleine Umfrage zum Status quo bei Führungskräften in Sportdeutschland gemacht und versuchen da jetzt gerade erstmal Informationen zu sammeln, darauf aufbauend dann die richtigen Angebote zu schaffen, die es braucht, um das Thema in seiner Ganzheitlichkeit ernst zu nehmen und weiter zu verfolgen. Weil, wie gesagt, ich bin echt davon überzeugt, dass es Riesenveränderungen mit sich bringen wird.
Dann warten wir, gucken wir uns das mal an oder sind sogar Teil dessen und entwickeln das mit. Ich hätte jetzt noch so eine Abschlussfrage, um nochmal, ich sag mal, so einen ganz kleinen Mehrwert, noch einen kleinen Quick-Win nochmal mitzunehmen. Was ist denn das, was ganz simpel du uns mitgeben kannst? Was ist Teil eurer Ausbildung, Teil eurer Lehre, wo alle sagen, die da dann bei euch sitzen, so nach den 6 oder 9 Monaten, das ist auf jeden Fall, was ich mitgeben kann. Wenn ich die fragen würde, was habt ihr gelernt? Welche Sache würden die nennen, wenn die bei euch durch sind? Nach 9 Monate geht das Programm, ne?
Genau, grob über 6 Module, a 3 Tage über 9 Monate. Ja. Ich frage das ab. Also ich könnte es jetzt tatsächlich dann auch auf einer Basis irgendwie da eine Antwort finden. Aber ich möchte es anders machen. Ich finde, es ist eben die Auseinandersetzung mit sich selbst als Führungspersönlichkeit und was man da super einfach, wahnsinnig schön jeder an seinem Schreibtisch machen kann, was ich versuche einmal im Jahr zu updaten, ist der sogenannte Wertekompass. Man malt einfach auf ein weißes Blatt Papier einen Kompass und trägt dann im Norden, Osten, Süden und Westen seine 4 Werte ein, die einem besonders wichtig sind in der Führung von Menschen. Man kann gerne auch den Norden als Nordstern quasi nochmal hervorheben, dass das etwas ist, was besonders ist. Und sich das über Zeit anzugucken, welche Werte sind das, warum sind es die, sich dann auch auszutauschen mit seinen Mitmenschen. Stimmt das überhaupt? Nimmst du mich so wahr? Das ist etwas, was ich wahnsinnig einfach und schön finde. Und man trotzdem eigentlich viel zu selten macht, um sich mit sich selbst als Führungskraft auseinanderzusetzen.
Das finde ich stark. Das ist auch schon ein wunderschönes Abschlusswort, auch wenn es nicht so als solches anmoderiert wurde. Aber wertebasierte Führung, wir machen wertebasierte Themenentwicklung. Ich finde, das ist alles das, was viel mehr Einzug erhalten darf. Und deswegen nehme ich das als Quick-Win dankend sehr gerne mit. Generell möchte ich mich bedanken. Ich habe im Vorgespräch schon gesagt, das ist für mich auch ein bisschen Me-Time, weil ich so eine Stunde Austausch halt auch nutzen möchte, um einfach mal ein Business tiefer zu erfragen, um mich auszutauschen und um Inspiration zu bekommen, ein bisschen auch die Erlaubnis zu haben, dahinter zu fragen noch. Und das hast du zugelassen. Vielen Dank dafür. Bin sehr begeistert. Also Tillmann, das sollten wir öfter machen, aber an dieser Stelle schon mal vielen, vielen Dank für den heutigen Podcast.
Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, der Perspektivwechsel auch für mich spannend. Ich freue mich aber auch darauf, wieder mehr Fragen stellen zu dürfen und nicht so lang zu reden. Man verfällt dann doch schnell in so Prosa-Antworten. Aber es hat mir großen Spaß gemacht und die räumliche Nähe nutzen wir hoffentlich, um uns jetzt auch öfters zu sehen.
1-2 Ideen sind da ja im Raum, dazu dann zum anderen Zeitpunkt so mehr. Aber ganz herzlichen Dank dir, lieben Dank euch fürs Zuhören und damit die allerbesten Grüße raus hier aus Hamburg. Bis dann.
Ciao, danke.